Durch meine vielen Besuche in Rumänien mit meinem Vater, der Bibelschmuggler war und humanitäre Helfer und Gemeinden unterstützt hat, habe ich relativ früh festgestellt, was Unfreiheit bedeutet. Da waren mein Freund Manni, ein paar Jahre älter als ich, wegen einer oder zwei Bibeln zu viel in seinem Auto in Haft gekommen. Und meine erste politische Tat in meinem Leben war dann als 14-Jähriger oder 15-Jähriger vor der Botschaft in Köln zu demonstrieren mit ein paar anderen Freunden. Ich habe gemerkt in Filmen, die ich geschaut habe, dass ich ganz stark von solchen Freiheit und in die Freiheit kommen Themen bewegt bin. Also nicht jeder Mann heult auch mal bei einem Film, aber ich habe bei solchen Themen geheult. Da hat es mich bewegt. Und ich habe festgestellt, da liegt irgendeine Berufung drin. Wenn ich die aber dann nicht auch in meinem persönlichen Leben übersetze, dann kann ich noch dazu von allem Freuden träumen, was Mandela da gemacht hat und Gandhi und Martin Luther King und in meiner Kindheit Robin Hood. Mein Name ist Frank. Und Frank heißt frei, Nomen ist Omen. Also vielleicht ist euch das nicht bewusst, aber ne, der Franke, der Freie, wir haben das sogar in unserem Wortschatz. Was macht ihr denn mit einem Brief, wenn ihr da was drauf klebt? Frankieren, frei machen. Und nicht jeder hat einen Namen, der dann auch seine Berufung ist, das will ich damit nicht sagen. Aber wir sollten uns auf den Weg machen und dem, was uns dann da bewusst wird, mehr Rechenschaft geben, mehr Zeit geben. Da ist zum einen die Freiheit, die wir äußerlich haben, über die wir dankbar oder auch manchmal nicht mehr dankbar sind, aber da sind auch Freiheiten, die faktisch persönlich erlebt werden. Ich habe gesagt, meine Kinderstube war ein nicht nur freies Altenheim. Na, wenn man da so als 10- und 15-Jähriger, ich weiß noch, wie ich hatte den Spitznamen Affe oder Äffle. Und ich bin dann immer wieder da auf die Bäume geklettert. Und ich weiß noch ganz genau, wie mir dann irgendwann mal eine Schwester Erna oder wie sie hieß, einen Bibelvers da hochgerufen hat. Irgendwas mit, wer zu hoch hinaus, der wird, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war irgendetwas angewandt Biblisches. Aber eine innere Freiheit hat sich genau in dieser Spannung zwischen dem immer wieder mal erleben, die Unfreiheiten, auch politischen Unfreiheiten von Christen hinter dem eisernen Vorhang und meinem Hierleben aufgemacht. Da fahre ich dann nach Rumänien und ich weiß noch, mein Vater musste übersetzt werden, weil wir im äußersten Osten in der Moldau, also kurz vor heute Moldawien waren, zu einem Gottesdienst. Und ja, man sollte uns nicht sehen und das war auch für die und für uns gefährlich und alles Mögliche. Und wir haben nicht viel verstanden. Mein Vater, wie gesagt, musste übersetzt werden. Und ich weiß noch, wie ich über den ganzen Abend neben Jesus Christus ein anderes Wort laufend rausgehört habe. In den Gesprächen, in den Gebeten, in dem hinterher Begegnen, in sehr Armutsverhältnissen. Mulțumesc, danke, mulțumesc. Und kaum war ich über die ungarisch-österreichische Grenze, da gab es das Wort fast nicht mehr. Also das ist jetzt ein bisschen bildhaft gesprochen. Und wir glauben manchmal, diese Materie, die Freiheiten, die äußeren Dinge, die machen uns glücklicher. Nur dann, wenn da drin auch was ist. Es gab eine Untersuchung, fand ich sehr spannend, eine soziologische Untersuchung. Da hat man Leute, die prägende Lebensereignisse erlebt haben, kurz danach befragt und 6 Monate später befragt und über einen Verlauf. Also positive Hochzeit, Lottogewinn, Aufstieg in der Firma oder Beinbruch. Halb gelähmt nach einem Unfall, Verwandter gestorben. Und der Unterschied in dem Glücksempfinden haben alle gesagt, nach 6 Monaten waren sie etwa gleich glücklich wie vor diesem prägenden Erlebnis. Da muss was da drin passieren. Und jetzt ist meine Frage an mich, an euch, auch wieder dieser erste Teil. Sind wir dankbar? Sind wir glücklich? Nicht jetzt glücklich mit allem, was wir haben und sind. Aber sind wir geborgen, wissen, um was uns in Jesus geschenkt ist? Ich habe davon erzählt, wie ich dann natürlich Erlebnisse damit gemacht hatte. Und dann gibt es natürlich so einen Weg des Aufs und Abs. Und ich weiß nur, dass ich ganz stark immer wieder daran erinnert wurde, dass es eben nicht die großen Entscheidungen sind, sondern die kleinen. Die, wie ich dann an einer Niederlage im Parlament, in meiner Fraktion oder darüber hinaus noch mit dem anderen reden konnte. Wie ich vergeben konnte. Wie mir kein Zacken aus der Krone gebrochen ist, weil ich Kind Gottes bin. Ich brauche doch manchmal noch ein paar Stunden, ne? Aber. Und natürlich hat mich dann geprägt, einige von euch waren heute Nachmittag beim Seminar, das Thema des Menschenhandels. Und da durfte ich mich drauf fokussieren und wir arbeiten da in dieser Organisation, die auch in einem Bereich von Menschenhandel auf der Welt, tatsächlich in Deutschland, ein Riesenproblem ist im Bereich der Prostitution, in anderen Bereichen etwas geringer, Gott sei Dank. Und was haben wir damit zu tun? Ich hoffe, wir 600 sind jetzt nicht die, die dieses Business am Leben erhalten. Aber wenn wir 600 das nicht sind und nicht in den letzten 6, 8 Wochen einmal dafür bezahlt haben, dann waren 600 andere zweimal in dieser Zeit. Es gibt heute mehr Sklaven auf der Welt als in allen Zeiten der Sklaverei zusammengerechnet. Und das muss uns auf gut Deutsch auf den Sack gehen. Mir, da ich da eine Berufung drin habe, danke. Mir darf es gerne ein bisschen mehr auf den Keks gehen, weil ich da einen besonderen Herzschlag habe. Aber wir alle dürfen, wir wollen doch nicht in 10 Jahren unseren Kindern oder Enkeln erzählen, dass wir da drüber weggeguckt haben und dass sie nicht wenigstens das Beste in die Waagschale geworfen haben. Das sind äußere Unfreiheiten. Das sind aber auch innere Unfreiheiten, die ich habe das gesagt, ich muss das buchstabieren in meinem Leben. Da ist die Einstiegsdroge für Prostitution, ist ganz oft zur Prostitution zu gehen und zu kaufen, ist Pornografie. Vorhin fiel das in dem Nebensatz. Unsere jungen Leute, nicht nur die Jungs, sondern auch die Mädchen, haben inzwischen ab einem gewissen Maß an Konsum, und der Pornokonsum weltweit hat mehr Klicks pro Woche als Netflix, Amazon und Twitter zusammen. 50% aller Sucheingaben haben mit diesem Bereich zu tun. Jetzt können wir das minimieren. Aber es ist eine Veränderung in Gehirnströmen bemerkbar, bis hin zu einer Prägung für die Zukunft, wie jemand das andere Geschlecht anguckt, bei Männern wie bei Frauen. Und bei Männern ist es dieses Gefälle zwischen Gewalt und Menschenbild und Frauenbild. Und dann sehe ich da, was ich später für normal halte und erwarten kann. Und die Frau bereitet sich vor, weil sie das für normal hält, was sie zu erwarten hat. 87% der Pornografie in den normalen obersten 50 Seiten sind Gewalt. Also da sind wir persönlich gefragt. Da ist es aber auch Faulheit. Ich bin ein phlegmatischer Mensch, fragt meine Frau, das glaubt mir sonst keiner. Ja, wenn abends nichts mehr kommt, dann bin ich ein Serienbinger. Dann daddel ich sehr gerne und leide hinterher drunter. Dann könnte es Selbstverliebtheit sein. Was denken die anderen über mich? Dann kennt ihr den berühmten inneren Schweinehund, den wir beim 17. Mal, und dann entschuldigen wir uns mit dem Römerbrief von Paulus, der gesagt hat, ja, dem ging es ja auch so. Aber dann gibt es eine der Aussagen in der Bibel. Und da müssen wir jetzt Das ist für mich eine Lehre der letzten Jahre, die ich für mich anwende und auch immer wieder versuche, anderen weiterzugeben. Neben all den Themen, die wir für Sünde halten in der Bibel und den Aufforderungen, denen wir nicht nachkommen, gibt es eine Sache, die quer durch die Bibel, eindeutiger geht's kaum, uns untersagt ist. Und ich habe fast nie richtige Predigten darüber gehört. Da steht nämlich, richtet nicht. Full stop. Und dann gibt es aber auch noch Fortsetzungen, ne? Weil ihr dann auch gerichtet werdet. Weil ihr das Maßband durch die Gegend tragt, werdet euch, na, und dann guckt mal nach. Richtet nicht. Auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Und da wäre schon, bei mir war eine ganze Menge an Aufräumarbeiten in dem Bereich. Dann, ich möchte stark erscheinen. Ich möchte von den anderen wahrgenommen werden, sonst bin ich unwohl. Ich war eine sehr lange Zeit harmoniesüchtig. Das heißt, in Gesprächen, wo Christen miteinander ins Verhakeln kamen, habe ich die Bauchschmerzen gekriegt. Dass jemand von solcher Sorte dann in die Politik geschickt wird, ist eine eigene Sache, da werde ich Gott noch mal zu fragen. Aber Menschenfurcht war das. Also die eine Frage, die grobe Frage ist natürlich immer wieder, wo Gott willst du mich haben? Wo schlägt mein Herz? Was ist da? Also bitte denkt dem nach. Grabt da hinterher. Aber bei dem Freiheitsgedanken, dem, dass andere Menschen merken, ich habe heute Morgen von dem Wunder gesprochen, wenn die trotz Besorgtheit und Gründen für Besorgtheit deine Nachbarn sehen, wie du innerlich frei bist, Hoffnung strahlst, du musst nicht immer lächeln, das meine ich nicht, dann ist das oft mehr Zeugnis in aller Stille. Da war die junge Frau, die meine Frau, abends kam meine Frau nach Hause und sagte, ich habe heute mit Manuela gesprochen und ich fühle mich so schlecht. Die hat ihre ganzen Sorgen ausgepackt und ich wusste keine Antwort. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Habe ich ja auch so gesagt. 3 Tage später etwa kam meine Frau wieder und war fröhlich wie sonst was. Sie hatte wieder mit Manuela gesprochen. Und Manuela hatte ihr gesagt, weißt du, was mir am meisten geholfen hat? Ihr ahnt das vielleicht, dass du auch nicht wusstest, wie man das löst. Ehrlich, in Schwachheit, nah genug dran, um möglicherweise wirklich wenigstens noch einen Arm auf den Schulter legen zu können. Dankbarkeit, Hoffnung, innere Freiheit. Mein Vater sprach hin und wieder von den Drillingen in der Bibel, die ihm sehr helfen, den Drillingen, also 3 Verse, die zusammen seine Drillinge waren. Das eine war, und einer davon ist auch sein Taufvers gewesen, der eine war, sage Dank alle Zeit für alles. Alles. Ich meine, das ist jetzt kein Vertun, ne? Können wir mal vielleicht rhetorisch oder griechisch, römisch irgendwie da rein? Alles ist alles. Zweite war es, Vers war, freut euch alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Das ist nicht die erste Genetik, über die unsere Nachbarn uns normalerweise wahrnehmen. Und da steht wieder alle Zeit. Und damit ist nicht lächeln und lachen und Witze machen gemeint. Und dann alle Dinge dienen zum Besten. Darauf vertraute er. Das bindet das zusammen. Was hat mir geholfen, auf diesem Weg Freiheit nicht nur irgendwo zu proklamieren, auf Bühnen in Wiedenest oder im Bundestag, sondern persönlich Schritte weiter zu gehen? Und das eine war Buße tun. Über einen Teil der Dinge, die ich gerade aufgezählt habe. Danken als Aktion. Meine Eltern haben diesen Vers einmal für sich ganz neu wahrgenommen gehabt, sage Dank alle Zeit für alles. Und dann haben sie das in ihrer Losung morgens gelesen und dann haben sie gesagt, da steht alle Zeit für alles. Da kann ja auch mal so richtiger Mist kommen. Da steht alles und wir haben sich hier ineinander versprochen, das machen wir jetzt. Wir werden uns gegenseitig erinnern, ne? So ein Miteinander. Das Gespräch war noch nicht beendet. Sie waren noch nicht in ihren Tag gestartet, als ein Anruf von der Schule kam, meiner Schule. Ganz früher gab es mal in Deutschland ein Buch von den Trobisch-Sohn, das hieß Der Pimpelhuber. Den Spitznamen hatte ich dann auch. Aber ich war in der Schule in eine Schere gefallen, die verkehrt rum war. Man kann das auch bis heute sehen. Der Anruf kommt, ihr Sohn ist auf dem Weg ins Krankenhaus und die beiden hatten die Chuzpe, sich nochmal hinzusetzen. Nicht lange. So eine Stunde Gebetsgemeinschaft, nee. Einfach Danke zu sagen, mit allem Fragezeichen, was das jetzt soll. Das wurde zu einem Teil. Da habe ich versucht weiterzugehen. Mir klar zu machen, dass wenn ich weiß, wer ich in Christus bin, nämlich Kind Gottes, geliebtes Kind Gottes, heilig steht in der Bibel, kriege ich sonst nicht so viel mit mir in Verbindung gebracht. Aber dann bricht mir, wie ich heute Vormittag gesagt habe, kein Zacken aus der Krone, auch als Leiter, wenn ich mal etwas zurückrudern muss. Und natürlich habe ich mir auch Vorbilder gesucht. Natürlich habe ich gelernt, was das heißt. Aber ganz stark hat es mit ohnmächtigen Momenten zu tun. Mit Momenten, wo ich nicht mal mehr lange beten konnte. Wo, wenn die Harmonie nicht im Raum war, ich Schmerzen ausgehalten habe. Wo ich angefangen habe, mich anzunehmen. Ich bin jemand, der mit Zahlen, ich mag Zahlen. Ja, deshalb hat mich auch vorhin heute Morgen die Uhr da ganz durcheinander gebracht. Also ne, das ist auch gefährlich, wenn du so auf Zahlen stehst. Ne? Ich zähle zum Beispiel, wenn so ein Vogelschwarm über die Autobahn geht, fange ich an, die zu zählen. Ich merke erst bei 17, dass ich da am Zählen bin. Ich habe mal während meinem Gottesdienst, während meiner eigenen Predigt das Publikum gezählt. Ich habe dann irgendwann bei Mitte 20 aufgehört, weil ich dachte, bevor ich da hier sage, und Jesus sagt 25 Sekunden, das wäre doof. Aber ich habe eine kleine autistischen Hau. Also das ist ja auch was wir alle ein bisschen haben. Aber das ist ein bisschen mehr. Als ich das gemerkt habe, habe ich gedacht, ach, hat auch nicht jeder. Aber meine Frau hat das natürlich vorher schon gewusst, dass ich eine Hau habe. Aber nachdem ich mich da drin annehmen konnte, das geht mir mit mir besser. Ist übrigens ganz schwierig, wenn das Vogelschwärme sind, die über 50 gehen und wenn du dann links anfängst und dann rechts und bist selber am Steuer. Das ist ganz schwierig. Mir hat geholfen, dass ich mich kennengelernt habe und nicht mit... Ich bin so froh, dass es inzwischen Psychologen und Psychotherapie und alles Mögliche gibt. Aber das auch, aber auch einfach im Spiegeln von anderen Menschen. Und manchmal sind die anderen Menschen auch nicht fromm. Möglicherweise sogar meine Nachbarn. Wie ich mit Wunden dann, wie ich darauf ansprechbar war, mit Verletzungen. Ich bete heute anders. Manchmal bete ich weniger, aber wenn, dann tiefer. Manchmal fällen mir gar nicht viele Worte ein, weil ich ja andererseits auch weiß, dass Gott alles zwischen den Zeilen auch kennt. Und da hinein, in dieses mit Gott unterwegs sein, wie der Vers heute gesagt, da ist diese Passage, geht hin. Ich muss nicht mehr reden, was sehr befreiend ist, habe ich gesagt. Ich bekomme auf ganz natürliche Weise Gelegenheiten. Und wir sollen als Befreite in diese Welt gehen. Wie gesagt, für mich ist das Motto einfach das Freiheit. Das können ganz andere Elemente bei dir und uns sein. Nelson Mandela hat mal gesagt, als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen muss oder ich würde mein Leben lang gefangen bleiben. Und wie viel von dem Evangelium, was wir verkünden, was wir auch glauben und je länger, je mehr hoffentlich mehr glauben, ist trotzdem noch mit uns unterwegs von dem Gepäck von Unvergebung. Es braucht Menschen, die Zerbrochenheit leben, Wahrhaftigkeit, Angstfreiheit. Gott möchte gerne, dass wir neu denken. Römer 12, 1 und 2 redet davon, wir sollten uns von der Welt unterscheiden, indem wir uns von ihm umprägen lassen. Verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Dieser erste Part. Gehet hin. Ich habe ein Tool mitgebracht, das habe ich hier hingeklemmt vorhin. Und ich möchte daran etwas verdeutlichen. Aber Mr. Joy hat gesagt, er hat viel mit Afrika zu tun, das hatte ich auch, hat mich sehr gefreut. Und ich durfte einmal ein Ehepaar im Erzgebirge bei einem Schneetag trauen, von einer, die in meine Gemeinde ging, mit einem aus Kenia. Und wenn die Hochzeiten feiern, dann kriegen die Gäste Geschenke. Fand ich auch mal eine Idee. Und ich bekam diesen Ratsstab geschenkt aus dem Ort, wo der Sohn, den ich verheiratet habe, kam, hat mir der Vater diesen Stab gegeben. Mit dem darf ich, wenn ich dorthin reise und den mit auf den Tisch lege, kommt mir so vor wie die Ritter der Tafelrunde oder so, ne? Auf den Tisch lege, dann darf ich mitreden, mitentscheiden. Autorität. Also herrliches Bild. Ich bin autorisiert in seinem Namen, in dem Namen derer dort zu sprechen. Wir sind autorisiert, ja, die andere Geschichte vom Aussendungsbefehl, nämlich im anderen Evangelium, ist eindeutig über die Vollmacht. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. Und dann wird von den Wundern berichtet, den Dämonen, die ausgetrieben sind. Sie werden in Zungen reden, die Schlangen werden so hochheben, wird ihnen nicht schaden. Sie werden Gift trinken, auch wenn ihr das jetzt nicht unbedingt versuchen solltet mit dem Gift trinken. Aber es ist da eine Normalität von Autorität in uns gelegt, weil er es uns verliehen hat. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitläufenden Zeichen. Vor kurzem hat mich ein geistlicher Leiter gefragt, ob wir schon mal geforscht hätten, warum diese Zeichen und Wunder heute nicht mehr so oft passieren. Und woran es liegt, warum es wenigstens seltener ist, diese Zeichen und Wunder. Wir sind doch mit ihm unterwegs. Wir haben die Autorität bekommen. Das steht im Sendungsbefehl. Wenige Monate vorher in dem Evangelium wird geschildert, dass die gleichen Jünger und nochmal 60 weitere, 72, ausgesandt wurden. Und sie kommen zurück, berichten voller Freude: Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns. Wir haben erlebt, sie haben erlebt, was Jesus ihnen versprochen hatte. Und dann sagt er, aber Vorsicht bitte. Freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Meine Frage an dich, an uns. Wissen wir das? Das ist nicht einfach irgendein Telefonbuch. Das ist vor Gott eingefügt. Und da war Jesus, als er beauftragte, noch nicht mal der Auferstandene gewesen. Und sie gingen und haben genau das erlebt. Aber dann heißt der Text folgendes. Er sandte sie aus, im Auftrag die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Nehmt nichts mit auf den Weg, sagte er zu ihnen, kein Wanderstab, keine Vorratstasche, kein Brot und kein Geld. Auch soll keiner zwei Hemden bei sich haben. Sie machten sich auf den Weg und es geschah. Was ist unser Kennzeichen? Und was war das Kennzeichen der Jünger, der Ausgesandten? Diese Botschaft, die Botschaft nicht nur vom Kreuz, sondern von der Auferstehung, vom allmächtigen Gott, von Jesus Christus in die Welt zu tragen. Die Begleiterscheinungen waren mathematisch: Wenn ihr das macht, passiert das. Kranke werden geheilt, Gift schadet nicht. Wunder waren was Normales. Krankheiten, Befreiung davon. Dämonen, Befreiung. Haben wir eine ungefähre Vorstellung davon, was das aber für ein Jesus ist, beziehungsweise was Jesus da für einen Weg für uns hat? Folget mir nach, gehet hin, sagt der Mann zu uns, der aus dem Himmel gekommen ist, verletzbar wurde, missverstehbar und tötbar. Und ich statte euch aus mit der Kraft aus dem Himmel meiner Vollmacht. Und ich glaube, die Autorisierung und Vollmacht gilt heute noch. Was waren die Kennzeichen von Christen, wenn es in der Geschichte der Christenheit so richtig gerockt hat? Und was lässt sich aus diesem Text des Beauftragts in die Welt zu gehen, nach unserem heutigen Wort Verantwortung zu übernehmen? Das Erste ist, sie sind immer zu zweit unterwegs gewesen. Wisst ihr, 80% aller Menschen, die von dem Missionsfeld zurückkehren, kehren nicht zurück, weil es Fischaugen gab. Oder weil irgendwas anderes so blöd war. Oder weil zu Hause die Partner gestorben sind oder der Mutter oder Vater. 80% kehren zurück, weil sie mit den Mitchristen und den Mitmenschen dort nicht klarkamen. Gott mag keine Einzelkämpfer. Deshalb M4. Sind wir auch so unversöhnlich? Da fängt's an! Denn die Folge, das Buch, was dann nach dieser Aussendungsgeschichte kommt, sind die Apostelgeschichte. Sie waren einträchtig miteinander und hatten alle Dinge gemein. Das meine ich jetzt nicht als Politiker. Das Zweite war, sie wussten, wer sie sind. Sie wussten das mit dem Buch des Lebens. Sie wussten, dass sie Kinder und Heilige und Geliebte und Botschafter und was nicht alles die Bibel hergibt, Duft der Erkenntnis Gottes sind. Mit Sendungsunterschrift. Und sie zeichnete eine Leidenschaft aus. Vor kurzem hörte ich eine Predigt von einem Tansanier in einer rein deutschen Veranstaltung. Und er sprach davon, könnten wir mal ein bisschen anders singen? Leidenschaft. Jetzt ist deutsche Leidenschaft trotzdem noch anders als tansanische. Aber wir werden diese Welt nicht bewegen, sagte Vance Harver. Indem wir sie kritisieren, selbst wenn wir vielleicht recht haben. Und auch nicht dadurch, dass wir uns ihr angleichen, sondern nur durch die Explosion von Menschenleben in ihr, die gezündet wurde durch den Geist des lebendigen Gottes. Und voll Freimut redeten sie das Wort Gottes. Ich weiß nicht, woher die Freimut hatten. Die hatten das nicht gelernt. Die meisten von den 12 zumindest nicht. Gottes Geist hat was in ihnen freigesetzt. Und in aller Schwachheit, sogar objektiv Schwachheit, sind sie los. In der Heilsame gab es mal die Grundlage, Jesus lehnt kalte Formen vollständig ab und liebt glühend heiße Religion. Und da kannst du dich auch mal dran verbrennen, oder ein anderer. Das Vierte, was ich euch mitgeben will, in dem Auftrag, in dem Unterwegssein, ist Einfachheit. Und ich sage jetzt nicht, ihr müsst das nächste Hemd, nach dem, was ihr heute anhabt, verbrennen. Ne, das stand ja da, kein zweites Hemd. Keinen doppelten Boden zu haben, kein Sicherungsseil, ein einfacherer Lebensstil. Und die Themen Geld, Gier, Geiz und Neid, die durch die Bibel laufend vorkommen und zu Schaden führen in den Geschichten dort, einfach mal anders an uns ranlassen. Sie waren opferbereit. Und damit meine ich nicht eine Spende mehr. Da war der Gemeindepastor in meiner Stadt Chemnitz und der hatte mir kurz vor, ich weiß nicht, um der Weihnachtszeit, hat er gesagt, wir haben als Gemeinde gemerkt, dass ihr als Heilsame was macht, was wir eigentlich machen sollten. Und deshalb haben wir eine Kollekte zusammengelegt und ich überweise dir die nächste Woche. Und ich hatte zwei Gedanken. Erstens habe ich mich gefreut über die Spende. Und zweitens habe ich geistlich gehofft, das ist die letzte von denen. Der Satz war nämlich, ihr macht was, was wir machen sollten. Dann sollen wir auch keinen dafür bezahlen oder eine Spende geben. Und das muss man nicht überall. Und gerne, bitte spendet weiter der Heilsame, ja? Aber da, wo unser Herz brennt, da müssen wir ganz rein. Und vielleicht mit Finanzen. Am Schluss, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. 9 von den 12 sind dafür umgebracht worden. Der fünfte Gedanke ist, sie gingen dorthin. Ich habe heute Morgen von dem Google Earth-Punkt, der dann so blinkt, gesprochen. Dorthin, hinein. Nicht Nachbarn bleiben im Sinne von Tür zu. In aller Welt ist dort, wo du morgen bist, wo dein blinkendes Lichtchen unterwegs wäre. Und dafür bist du ausgerüstet, sofern du das dort in aller Offenheit und Schwachheit auf deiner Seite und auch dort bist, wo Jesus ist. Jetzt ist Jesus ja theologisch erstmal überall, ne? Allgegenwart Gottes. Aber es ist eine Frage, Jesus ist nicht für die Gesunden gekommen, er ist für die Kranken gekommen. Markus Evangelium, der erste, den er trifft, ist der Ausgestoßene, Levi, eine Berufsgruppe, die mit ihm Igitti geht. Der nächste war ein Besessener, dann jemand mit Fieber, den er heilt, dann ein Aussätziger, alle im ersten Kapitel. Und dann hat er sich gleich mal disqualifiziert von einer Woche Tempelgang. Er hat ihn nämlich angefasst und die Regel war, und die hat man ihm nie vorgeworfen, dass er es gebrochen hätte, dass er dann eine Woche nicht selber in den Tempel darf. Eine fromme Tätigkeit, die er für eine Weile ausgesetzt hat. Er ist immer auch in die Stille gegangen, wir wissen das. Aber er ist da gewesen, wo Ohnmacht herrscht. Dafür sind wir ausgerüstet. Dafür ist diese Autorisierung und die Autorität Gottes. Und nicht da, wo wir immer mehr Mäuerchen bauen und meistens sind es vielleicht sogar eigene, inzwischen bezahlte Mäuerchen und Dächer drüber. Wir sind ausgerüstet für in die Nacht der Welt, in das Leid der Welt hast du uns gestellt, in die Krankheit, in die Sachen, die mich davon abhalten, heute Nachmittag Fußball zu gucken oder heute Abend in dem Fall. Ich sage nichts gegen Fußball. Ich kann es nicht gucken, weil ich in dem Moment auf der Autobahn bin. Da, wo kaputt ist. Und jetzt müsst ihr nicht alles Kaputte suchen und genau dahin. Ihr müsst nur die Augen aufmachen, wo was kaputt ist. 8 bis 10% in Deutschland sind Analphabeten. Über 6 Jahre alt, meine ich. Wer von euch kennt einen Analphabeten? Jeder Zehnte in eurem Umfeld ist Analphabet. Und die Scheiße der Scham, dass ihr das nicht wisst, von denen ist, dass wir nicht nah genug dran sind. Und die sind so clever, dass wir es nicht mitkriegen. Und es ist jetzt nur ein, das ist ein A, ein Analphabet. Es gibt X Gruppen und nicht jeder ist in jede berufen. Aber gehen wir mit offenen Augen oder haben wir so ein Notsuchgerät und dann machen wir den Bogen, wie bei dem Bettler in der Innenstadt. Da, wo Ohnmacht ist, da ist Gott. Und da sollen wir sein, wenn wir seine Nachfolger sind. Schmerzen teilen, dreckige Hände, angesteckt. Und tatsächlich bestehen auch heute noch Wunder. Meine Schwester war eine Weile in Brasilien auf Mission. Dann mussten sie einmal quer durch den Urwald, 1000 Kilometer. Und ihr Auto hat 550 Tankfüllung. Und sie wussten, auf der Hälfte gibt es eine Tankstelle. Zumindest zu Tageszeiten. Und dann sind sie los. Und dann hatte die zu und sollte auch nicht mehr öffnen. Und die wollten dort nicht übernachten. Und dann haben sie gebetet, wie die Bekloppten. Fürs Auto. Und dann sind sie die anderen 500 Kilometer gefahren. Vielleicht würde der eine oder andere gerne das Auto untersuchen, ne? Aber was war das für ein anderes Gebet? Warum geht die Post ab in Regionen unserer Welt, wo Menschen Christen werden, aus dem muslimischen Glauben, aus dem neutralen? Im Iran, in den Philippinen, in China, die Gemeinde Gottes wächst. Weil die einen anderen Gott haben? Sondern weil in der Ohnmacht ein anderes Gebet und ein anderes Herz brennt. Geht in den Schmerz dieser Welt. Und dann wird Gott daran zeigen, wo eure Berufung ist, wo ihr Verantwortung habt. Jetzt sind es die Schritte, die euch vor die Füße gelegt sind. Und manchmal könnte es sein, wir müssen unseren Wohlfühlstall dabei verlassen. Dort ist Jesus schon. Friedensstifter können nicht Frieden stiften zu Hause. Außer du hast zu Hause Krieg. Glaube bei Widerspruch, bei Zweifel. Liebe bei Feindschaft. Segnet die euch fluchen. Nicht Herr, segne mich bei meinem Tun, sondern Herr, wo bist du? Denn da weiß ich, da ist Segen und Vollmacht. Bei den Ohnmächtigen. Ich glaube, dass Jesus bis heute auf Wunderweise bei uns auftauchen möchte. Und jetzt die Frage, stehen wir auch dort, wo sein göttlicher Blitz einschlagen möchte? Und dann wahrscheinlich auch mit anderen Wundern, als dass ich glücklich bin, trotz Not. Wissen wir um unseren Status als Kinder Gottes? Oder haben wir diese Entscheidung tatsächlich noch nie gefällt, um das zu bekennen und das da reinzukommen? In unsere Ohnmacht. Trauen wir diesem einfachen Mann Jesus, der sagt, neben dem folge mir nach, ich habe deine Last und deine Gefangenschaft, deine Schuld getragen, dafür bin ich gestorben. Und deshalb gehe als freier Mann in diese Welt und gib diese Freiheit weiter in Wort und in Tat. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Aus meiner Erfahrung ist es, dieser Dank und das sich Augen bewahren für die Schönheit Gottes, die Originalität von Menschen. Es ist ein sich eingestehen, dass man nicht alles schafft und auf die Reihe kriegt. Wisst ihr, wie viele anderen Christen sich entlastet fühlen würden, wenn sie es auch von dir wüssten? Und wie viele Nicht-Christen mal entspannen würden, wenn du den Mund über Jesus aufmachst, wenn du Schwächen zugibst? Und natürlich müssen wir unseren Haus, unseren in Ordnung halten. Natürlich gibt es Sünden, die wir aufräumen müssen, wo wir beenden müssen. Und da halte dich an das, was dir Zentralprinzipien sind. Aber Gott möchte gerne mit dir eine Geschichte schreiben. Und er hat den Stift schon in der Hand. Und die Frage ist, und die möchte ich in dreifacher Weise jetzt stellen, und wir möchten da auch für euch beten. Da ist natürlich die große Frage, bist du bereit? Are you ready to go? Geht hin mit dem Rücken frei, weil es vollbracht ist. Und lebt in aller Schwäche und persönlichen Gebrochenheit und lasst Jesus da auftauchen. Als Kind Gottes bricht dir kein Zacken aus der Krone. Und auf der sicheren Grundlage seines Ich liebe dich. Nicht nur trotzdem wie in dem Lied vorher, sondern weil er dich so kennt, wie du bist. Und deshalb, du kannst gerne mal anspielen, wir wollen zu dritt ein Gebet mit euch sprechen und euch auch fragen, ob ihr in einem gewissen Bereich beteiligt seid. Da ist dieser eine Bereich, wo es Menschen hier gibt, die sagen, das haben mir die Leute hier in meinem Umfeld erzählt, aber irgendwie habe ich das für mich noch nicht festgemacht. Ich möchte diesen Weg gehen. Ich möchte anfangen oder neu anfangen mit diesem Jesus und ich möchte mich darauf verlassen, dass dieses im Namen Gottes unterwegs zu sein, im Buch des Lebens geschrieben steht, macht den Unterschied. Und dann muss da das adressiert werden. Und es kann sein, dass du sagst, genau das will ich adressieren. Ich möchte mich dem nicht weiter in einer gewissen, etwas längeren Kette als früher, aber preisgeben.
Ich möchte Verhaltensweisen meiner Frau gegenüber. Ich möchte möglicherweise Verhaltensweisen meinen Kindern gegenüber. In meiner Zeiteinteilung. Das möchte ich unter meine Füße kriegen, mit Gottes Hilfe.
Ich möchte Schuld, die bezahlt wurde, bekennen.
Und dann gibt es Leute unter euch, die sagen, mir geht langsam ein Lichtchen auf, was ich ändern muss. Da ist nichts Schuldiges bei gewesen. Aber da ist so ein Licht, wo ich sage, darauf sollte ich mich zutasten. Ich möchte einen Abend weniger in die Gemeinde gehen. Oh, sorry, ihr Pastoren, ja. Ich möchte Schatzmeister im Billardclub werden, um den Menschen näher zu sein. Irgendetwas, was mit Berufung zu tun hat, wo euer Herz verbrennt. Und wir drei möchten für diejenigen beten und diejenigen, die das betrifft. Wir sind hier dunkel und bitte alle anderen machen es noch dunkler für sich, dann machen sie nämlich die Augen zu. Das macht man heute gar nicht mehr beim Beten immer, ne? Aber heute sagen wir mal, es wird ja heute gemacht, ne? Aber ich werde für die beten, die zweite Gruppe. Matthias wird für die erste Gruppe beten. Und Dirk für die dritte. Und während wir beten, streck einfach kurz mit der Hand. Ich sehe sowieso fast nicht dir. Ich mache auch die Augen zu. Aber wenn du das Gott sagen willst, ich bin der, der damit gemeint ist, dann bitte tu das. Und wir haben hinterher nicht nur bei dem Gebetstisch da hinten, sondern wir haben auch ein paar, wir werden auch noch hier rumstehen. Und wenn jemand das auch noch irgendwie aussprechen will, bitte. Aber betet mit uns. Wenn ihr die seid, die sagen, ich muss jetzt was aufräumen. Wenn ich jetzt bete, dann darfst du gerne das mitbeten und das mit einem Handzeichen auch äußern. Himmlischer Vater, du siehst uns in unseren Begrenzungen vom inneren Schweinehund, wo wir nicht tun, was wir wollen und glauben und das tun, was wir eigentlich schon lange weglassen wollten. Und wir sagen dir, Vater, komm du da rein. Berühre uns da. Vergib. Vergib Schuld, die möglicherweise sogar in Marotte übergegangen ist, von mir entschuldigt wird. Komm, Heiliger Geist, und befruchte mich neu. Schaffe in mir ein neues Herz. Ein neuen Geist soll in mir wehen und von mir aus in meine Familie, in mein Umfeld, in meinen Alltag. Komm, hab Erbarmen mit mir.
Herr, du siehst jetzt diejenigen, die hier vielleicht sitzen und denken, wow, gibt es jetzt diesen Gott wirklich, dieser Jesus, ganz Mensch und ganz Gott am Kreuz gestorben, für mich soll das wirklich gelten? Herr, du siehst die hier vielleicht sitzen und sagen, ja, ich bin wie der verlorene Sohn, ich bin irgendwie weggedriftet. Der Stress, der Alltag, Herausforderungen, Konflikte, ich bin an den Rand gedriftet, ich bin nicht mehr bei diesem wunderbaren Vater. Wenn du dazugehörst, zu diesen beiden Gruppen, zu sagen, ich will das heute festmachen, ich will mein Leben Jesus geben, ich will Erlösung von meinem Egoismus, von Sünden, ich will Begnadigung oder ich will wieder in die Arme dieses liebevollen Vaters zurückkehren, dann bitte ich dich jetzt, deine Hand zu heben. Herr, und du siehst diese Meldung, du freust dich, im Himmel ist Freude und Party. Und es ist so gut zu wissen, dass du hier mit jedem weitergehen willst, in seinem Tempo.
Und Herr Jesus Christus, du rufst uns auch raus aus unserer Komfortzone und du rufst uns vielleicht raus aus unserer erfolgreichen Zeit in unserem Job, aus unserer Karriere. Vielleicht rufst du uns auch raus aus unserem komfortablen Haus, das wir uns gebaut haben, in eine Nachbarschaft, die ganz anders aussieht als die wir uns so erträumt haben. Und du kannst auch eine Berufung aussprechen, Herr, wenn es darum geht, diese Dinge zurückzulassen, Vielleicht auch nur erstmal anzufangen, an einem Abend in der Woche diese Dinge zurückzulassen und rauszutreten aus der komfortablen Gemeinde und hineinzugehen in das Ghetto oder in einen Verein, vielleicht einfach irgendwo reinzugehen in einen Kegelclub und dort Zeugnis zu sein für dich und einfach zu leben, was du vorgelebt hast. Du berufst uns immer wieder auf ganz verschiedene Art und Weisen und das kann das eigene kleine Herz erstmal treffen, wo du rausrufst, das kann die Familie betreffen, die du rausrufst, das kann aber uns auch betreffen, wenn es darum geht, unseren Ort, unsere Karriere, unsere Stadt, vielleicht auch unser Land zu verlassen. Wenn du dich angesprochen fühlst hier unter uns, dann mach es fest und wenn du ganz konkret was festmachen willst, dann ja, heb auch vielleicht die Hand, um dich daran zu erinnern, dass du es festmachst, dass du diese Berufung annimmst, dass Jesus zu dir gesprochen hat oder dir ganz konkret gesagt hat, ja, das habe ich jetzt vor, das habe ich jetzt zu tun. Wenn du das empfindest und wenn du das festmachen möchtest, dann, ja, dann mach es und gib ein Zeichen dafür, indem du deine Hand hebst. Ja, und auch hier siehst du diejenigen, die sich so committen auf Neudeutsch, die sich zu dir vielleicht ganz neu, vielleicht das erste Mal, vielleicht aber auch ein wiederholtes Mal zu dir stellen wollen und ihren Lebensstil vielleicht verändern, ihren Alltag verändern und rausgehen aus der Komfortzone. Bitte segne sie und stärk du sie, geh du ihnen nach, sei du derjenige, der lebensverändernd in unsere Leben hineinspricht und hineinwirkt. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie finden mehr Wiedenester Vorträge auf wiedenest.de/medien.